Die 14- bis 29-Jährigen sind so pessimistisch wie noch nie. Das war zumindest die Tagesschau-Schlagzeile dazu.
Social Media hat halt zur Folge, dass man permanent mit Katastrophen und Nachrichten beschallt wird.
Und eine große Reaktion, auch aus der Politik, ist jetzt: Wir hätten TikTok nicht der AfD überlassen sollen.
Also ich hätte irgendwie eher ein Vertrauen in diese Generation, dass das irgendwie mitwächst und dass irgendwie so eine Medienkompetenz hoffentlich noch kommt.
Du kannst die Komplexität der Welt nicht auf TikTok darstellen.
Extra 3. Bosettis Woche.
Jetzt ist eins passiert. Der Wahlkampf wird jetzt natürlich durch diese Angelegenheit furchtbar überschattet. Das heißt also, man redet jetzt leider über China anstatt über Europa.
Ja, das hat schon eine ganz eigene Ironie, wenn sich von allen Menschen auf der Welt der AfD-Politiker Maximilian Krah darüber beschwert, dass über China statt über Europa gesprochen wird. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bin heute, wie immer, nicht alleine, sondern von Würzburg, wo ich gerade auf Tour bin, nach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau wohin, das muss ich mir gleich verraten, mit einer Frau verbunden, die als Stand-up-Comedienne und Schauspielerin bekannt ist und die genau wie ich ursprünglich aus Aachen kommt. Lena Kupke ist heute da, hallo.
Hallo Sarah, schön hier zu sein.
Ja, wo bist du denn? Ja. Weil ich dachte, du säst in Köln, aber so ist es gar nicht.
Nee, genau. Also ich habe bis vor einem Jahr in Köln gewohnt und jetzt wohne ich so quasi im Speckgürtel von Köln, Bensberg. Das ist so eine halbe Stunde und das direkt in der Nähe von Bensberg und ich wohne so direkt in Waldnähe. Also ich habe so wirklich 5 Minuten zum Wald. Da bin ich jetzt.
Ach cool. Und du kommst aus Aachen.
Ja.
Du bist da nur geboren, du hast da nie gelebt.
Also ich war da nicht tot und dann haben die mich zurückgeholt, sondern ich habe schon das erste halbe Jahr habe ich da durchgezogen und dann war ich da weg, Sarah. Und du bist da richtig aufgewachsen, oder was?
Ich bin eigentlich sogar auf niederländischer Seite aufgewachsen.
Oh, wie
also,
schön.
Ja, so teils, teils. Also ich bin immer in Aachen zur Schule gegangen und war vorher in den Kindergarten und so. Aber ich komme daher. Aber ich bin auch so, ich bin keine gute Lokalpatriotin. Ich kann damit nicht so viel anfangen.
Ich auch gar nicht.
Cool, es ist beruhigend, weil ich hatte vor, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube 2 Monaten oder so, Thomas Kemmerich in meiner Sendung zu Gast. Und der kommt auch aus Aachen. Also ich weiß nicht, erinnerst du dich an Thomas Kemmerich? Das ist dieser FDP-Politiker aus Thüringen, der sich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten kurzzeitig hat wählen lassen.
Ja,
genau.
Ja.
Und dann habe ich auch gedacht, muss ich jetzt eine Verbundenheit?
Genau.
Ja, genau. Ist es das? Verbindet uns das wirklich, bloß weil wir vielleicht mal zum selben Bäcker gegangen sind? Weiß ich nicht.
Finde ich auch fragwürdig. Also, na, ist ja ein Versuch, irgendwie eine Bindung herzustellen, aber das möchte man ja in diesem Fall auch gar nicht. Nee, aber ich habe das auch mit Lokalpatriotismus überhaupt nicht. Auch Köln ist da ja eigentlich total bekannt, ne? Und selbst da habe ich das nicht. Aber ist auch okay. Eröffnet einem eigentlich so eine Freiheit, finde ich.
Inwiefern?
Naja, dass ich halt nicht so, also sagen wir mal jetzt, das wäre jetzt ja bei mir Köln, dass ich nicht so auf Köln gemünzt bin. Also ich wäre auch woanders glücklich und empfinde ich schon irgendwie als so eine Offenheit oder Freiheit. Also
ja,
einfach
das
stimmt, eine lokale, weißt du, was ich mir als Wohnort aussuchen kann. Und ich bin auch nicht, ich habe da keine Eitelkeit. Auch oft mit Lokalpatriotismus verbunden und die habe ich überhaupt nicht. Also und das ist auch befreiend.
Ja, das stimmt. Und man ist nicht so festgelegt darin, was man gut finden muss. Also ich bin zum Beispiel eigentlich keine gute Aachenerin. Also ich mag die Stadt, aber also das ist jetzt was mir Menschen aus Aachen übel nehmen werden. Aber Printen, das ist nicht das Leckerste, was es gibt auf der Welt. Das ist leider so. Und das stimmt natürlich nicht. Ich nehme da jetzt meine Sicht als absolut. Es gibt Leute, die das super gerne mögen.
Ja.
Aber ich denke, es ist wirklich, also du musst halt starke Zähne haben, um es beißen zu können. Und dann ist es halt süß, okay. Ne? Und auch so Karneval, das ist jetzt auch nicht so direkt meine Humorfarbe, ehrlich gesagt.
Ja.
Macht man in Aachen sonst noch dem Klischee nach Teufelsdaumen ertasten, ist jetzt auch nicht so, ne, am Dom, ist jetzt auch nicht so richtig mein Ding. Also ich bin nach diesen ganzen Kriterien keine gute Aachenerin und vielleicht würde ich es dann auch als Einschränkung meiner Freiheit empfinden, wenn ich das jetzt gut finden müsste.
Ja, weil, ja genau, das ist, also es gibt ja mehr so einen Teil der Identität, ne? Und das ist natürlich auch bequem, das so anzunehmen. Und ist ja, vielleicht passt es ja auch, dann ist das ein Match. In unserem Fall ist das kein Match und es ist interessant, was du sagst, weil mir geht das ganz genauso. Und ich hatte mal die Anfrage von so einem kölsches Magazin und das waren halt nur so Fragen, was ist dein Lieblingsort, was liebst du an Köln? Was teilt? Und ich habe richtig gemerkt, ich bin die Falsche dafür. Also ich habe richtig gemerkt, ich kann diese Fragen gar nicht beantworten, weil ich das gar, und dann habe ich das auch abgesagt und habe einfach ganz ehrlich gesagt, es tut mir leid, ich müsste da jetzt einfach irgendwas erfinden. Und in Köln ist das ja auch mit dem Kölsch. Und dann denke ich mir auch so, ja, aber das ist ja jetzt gar nicht so lecker, also wie alle tun. Und dann ist man irgendwie so gefangen in so einem Konstrukt, dass man nur Kölsch trinkt. Und dann denke ich mir so, nee, nee.
Wir haben gerade NRW gesamt wahrscheinlich gekillt,
wir,
an Zuhörerschaft.
Wir haben jetzt dein Publikum also, haben wir jetzt erstmal halbiert.
Ja, aber
war
aber
schön, hier so, zu sein, Sarah. Ciao.
Ja, genau. Das war mir erstmal schon mal den Sinn dieser Folge erfüllt. Nein, aber ich habe ja auch, ich bin ja gar nicht gegen Aachen. Aachen ist eine wirklich schöne Stadt und ne, ja. das ist alles toll. Aber ich bin in diesen Dingen eben auch nicht so gut. Und irgendwie ist es beruhigend, dass du es auch nicht bist. Zumal Lokalpatriotismus ja auch, also man belächelt ihn so und er ist irgendwie so ein bisschen kuschelig und süß, aber er ist natürlich auch ein bisschen der kleine Bruder des echten Patriotismus. Und vielleicht ist es mir deswegen auch so ein bisschen fremd. Weil, zumal das ja auch dann irgendwie Leute manchmal total ernst nehmen. Ne?
Dieses, ja, das, also, das ist das unbedingt. Eben nicht. Das, genau, das meine ich auch mit Eitelkeit, weil Eitelkeit, eine hohe Eitelkeit, führt meistens dazu, dass auch so eine Selbstironie fehlt. Und das ist ja total wichtig, um auch Sachen so ein bisschen mit Distanz zu betrachten und vielleicht auch so eine kleine Bewegung reinzubringen. Und das fehlt bei so einer sehr hohen Eitelkeit. Aber ich will das nicht komplett bashen, weil das hat natürlich auch, es ist total schön, wenn man einfach so verwurzelt ist und man hat ein Heimatgefühl und identifiziert sich und engagiert sich dann, also jetzt in so einem idealer Welt, ne? Nicht in so einem Rücken Richtung rechts, ist das natürlich total schön. Und das ist ja bestimmt auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man, ja, das einfach diese Verbundenheit hat zu einem Ort und weiß, das ist mein Zuhause und ich mag das und ich kümmere mich dann auch darum und fühle mich da wohl. Das ist ja auch was sehr Attraktives.
Ja, und es ist lustig, wie du darauf reagierst, selbst das Wort Heimat ausgesprochen zu haben.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion auf mich selbst auch. Wobei das ganz schlimm ist, weil Heimat, so wie du es beschreibst, die Verbundenheit zu einem Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, ist ja was total okay ist und im besten Fall was total Schönes. Aber ich glaube, diesen Begriff Heimat, den kriegt die politisch nicht Rechte von den Rechten wahrscheinlich einfach nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist ein verlorener Kampf.
Das deswegen habe ich so richtig gehadert und fast gestottert, weil das einfach sich auch so auf so Vokabular auswirkt und man dann so richtig vorsichtig ist, auf einmal auch so ein ganz falsches Empfinden hat, wenn man diese Wörter benutzt.
Aber zu Hause sein ist ja eigentlich, oder ne, sich heimisch fühlen irgendwo ist ja was total Schönes. Die Frage ist ein bisschen, was das für jemanden bedeutet. So, ich möchte einsteigen mit dem hier.
Neues vom Weltuntergang.
Eigentlich ist das unsere Klimakatastrophen-Rubrik. Aber ich finde, es passt auch zu dem, was jetzt kommt, denn es geht um unsere Jugend. Es sieht man im Podcast nicht, ne? Ich habe gerade so Anführungszeichen bei unsere gemacht, weil das immer so ein bisschen klingt, als würde sie uns gehören, wer auch immer dieses Wir dann ist. Seit 2020 wird von dem Jugendforscher Simon Schnetzer und seinem Team regelmäßig die Studie Jugend in Deutschland durchgeführt. Jetzt gerade zum 7. Mal und herausgekommen sind erschreckende Dinge.
65% der Befragten zwischen 14 und 29 treibt die Inflation um, 60% sorgen sich vor Krieg und 54% vor teurem und knappem Wohnraum. Daraus folge eine tiefsitzende Verunsicherung, so die Studienmacher.
Ja, die 14- bis 29-Jährigen sind so pessimistisch wie noch nie. Das war zumindest die Tagesschau-Schlagzeile dazu, die ich ein bisschen gewagt finde, ehrlich gesagt, weil es die Studien ja erst seit 4 Jahren gibt, aber okay. Die Ergebnisse sind jedenfalls wirklich gruselig, denn erstens scheint es der jungen Generation nicht gut zu gehen. 17% klagen über ein Gefühl von Hilflosigkeit, 36% über Erschöpfung und 51% über Stress. Und zweitens scheint sie, die Jugend, nicht so richtig coole Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, würden die meisten Stimmen an die AfD gehen. 22% von denen, die wählen gehen wollen und auch schon entschieden haben, wen sie wählen wollen. Und vor 2 Jahren waren es noch 9%. So, und jetzt du, Lena, woran liegt das und wie lösen wir das?
Ja, danke. Also ich fühle mich da wirklich in meinem absoluten Kompetenzbereich.
Das habe ich mir gedacht.
Also ich hab so mehrere Gedanken dazu. Ne? Einmal ist so der Gedanke, objektiv, ja, müssen wir nicht über die Weltsituation reden, die ist ja da. Das ist ja ganz objektiv, kann man das so sagen. Jetzt kann man sich einmal angucken, die Aussagekraft dieser Studie, ich habe das irgendwie nachgelesen, haben ja so 2000 Jugendliche oder junge Leute, Erwachsene teilgenommen. Ne? Da ist immer so die Frage, mich hätte interessiert, welche Fragen haben die genau gestellt. Den Fragenkatalog habe ich leider online nicht gefunden. Dann, wie sah das stichprobenartig überhaupt aus? Also wer wurde da befragt? Das würde mich einfach mal so, bevor wir loslegen, hätte mich das einfach so interessiert. Ne? Weil ich glaube, das sagt auch ganz viel über die Antworten, die dann da kommen oder die Ergebnisse. Und dann glaube ich, dass das mit ganz vielen Sachen zusammenhängt. Also es sind natürlich die Leute, die auch in der Pandemie so einen ganz großen Entwicklungsschub gemacht haben. Da war viel Isolation, das heißt mehr Konsum von Social Media. Social Media hat halt zur Folge, dass man permanent mit Katastrophen und Nachrichten beschallt wird. Das heißt, du hast nicht mehr wie jetzt, wir sind ja ungefähr gleich alt, ne? So eine analoge Zeit, wo man da eine Distanz zu entwickeln kann und sich auch regenerieren, erholen kann. Das heißt, die Erschöpfung hängt vielleicht damit zusammen und auch wirklich dieses Ohnmachtsgefühl. Wenn du das permanent konsumierst, dann hat das natürlich eine mentale Auswirkung auf dich. Ich habe mich dann auch gefragt, was wäre, wenn 9/11 jetzt mit Social Media passieren würde? Also das hätte einfach, glaube ich, eine andere Welle als damals. Und dann, ja, mit der AfD, ich habe es auch durchgelesen, dass irgendwie 22% würden die AfD wählen, 2% weniger die CDU, ne? Da kann man fragen, warum sind die so erfolgreich? Weil das ist ja so, dass die einfach den Algorithmus sehr gut verstehen. Und der Algorithmus, der pusht starke Emotionen. Also wenn du ein Reel machst mit starken Emotionen, egal in welche Richtung, dann ist die Interaktivität darauf hoch. Die Interaktivität kann auch sein Dislike. Der Algorithmus unterscheidet ja nicht zwischen Zuspruch und Ablehnung, sondern das heißt, es hat eine unglaubliche Reichweite und dadurch geht das viral und erreicht natürlich auch Leute. Das heißt, die kriegen das die ganze Zeit vorgespielt, weil der Algorithmus das pusht und es sind vereinfachte Antworten auf das Gefühl von Erschöpfung, von Ohnmacht. Es ist eine einfache, greifbare Antwort, die mir auch das Gefühl von Kontrolle gibt. Und irgendwas gibt mir Halt. Und dann ist der Weg eben einfach. Keine Ahnung. Das ist meine laienhafte erste Einschätzung dazu.
Ja. Also erstmal zum ersten Punkt, den Fragenkatalog habe ich auch nicht gefunden, aber es ist wohl schon so, dass der Studienaufbau dem gerecht wird, dass es als repräsentative Studie gilt. Ne? Also dass die irgendwie versucht
aber
haben.
Aber weißt du, ob das eine Online-Umfrage war oder ob die das vor Ort gemacht haben?
Ich glaube ja, es war eine Online-Umfrage. Aber sie haben dann irgendwie versucht, je nach Angaben das eben auch so zu gewichten, dass es quasi der Bevölkerungsstruktur entspricht. So, aber genauer weiß ich es auch nicht. Solche Umfragen sind immer fehlerhaft. Die Frage ist natürlich, ob sie überhaupt etwas aussagt oder nicht. Und soweit ich es gesehen habe, kann man durchaus Schlüsse daraus ziehen. So, ne? Also das quasi nur zu dem Teil. Und dann, du hast es auch schon gesagt, 20% CDU, das ist gar nicht so viel weniger. 18% Grüne, muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt auch nicht so viel weniger. Nur es war halt einfach vor ein paar Jahren noch anders. Ich finde es auch interessant, dass jetzt so darüber gesprochen wird, als gäbe es diese Studie einfach schon seit 30 Jahren und es gibt sie seit 4, die ja nun auch nicht repräsentativ für irgendwas sind, ne? Weil sie einfach in der Pandemie oder, ne, ich glaube in der Pandemie haben sie angefangen.
Ja, 2020, genau, mit Pandemie.
Genau, 2020, aber es hätte ja kurz vor der Pandemie noch sein können, aber ich glaube es war im Herbst 2020. Das heißt, diese Entwicklung, die kann man ja so oder so betrachten, aber dass die AfD stärkste Partei unter jungen Leuten ist, das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil gerade die Jugend immer eher linkslastig war und jetzt ist es eben anders. Und du hast Social Media angesprochen. Ich finde das interessant, weil also die Sorgen, die sie haben, sind ja nicht alle unberechtigt. Das muss man ja auch mal anerkennen.
Das habe ich
also
ja gesagt,
wir leben in einer wahnsinnig.
Genau,
stimmt. Ja, das hast du auch eben gesagt. Ne? Also das ist nicht so, dass man nicht einfach sagen kann, oh Gott, wovor haben die denn Angst? Ist doch alles in Ordnung, so ist es ja nicht. Und ich fände es, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Konsequenz, Politik zu machen, die zugänglich, nachvollziehbar sinnvoll und auch jungen Menschen gegenüber gerecht ist. Also eine große Sorge ist zum Beispiel, sind ja finanzielle Dinge, die sie umtreiben, die junge Generation umtreiben. Und sowas wie Wirtschaftspolitik auch für junge Menschen zu machen. Also ich bin jetzt wirklich kein Wirtschaftsprofi und ich will auch nicht so tun, aber es gibt ja Ideen dazu. Zum Beispiel irgendwie ein Grunderbe für alle, weil es ist eben immer noch der Weg zu großem Wohlstand, zu erben, sowas. Oder eben auch sowas wie, also die psychischen Belastungen, die steigen, sowas ernst zu nehmen, zu entstigmatisieren, da vor allen Dingen auch Zugang zu schaffen zu psychologischer Hilfe, Klimaschutz ernst zu nehmen, bessere politische Bildung ist ja sowas, was mir sehr am Herzen liegen würde, weil ich glaube, dass das wahnsinnig dabei helfen würde und bessere Medienbildung auch. Und dann ist aber genau die Frage Social Media, weil du das gerade erwähnt hast. Du hast ja sehr gut beschrieben, wie Algorithmen funktionieren. Und eine große Reaktion auch aus der Politik ist jetzt, wir hätten TikTok nicht der AfD überlassen sollen. Und das ist natürlich nicht ganz falsch. Es gibt ja auch sogar diesen Hashtag Reclaim TikTok jetzt, ne? Und alle wollen jetzt auf TikTok, um es irgendwie wieder rauszureißen. Alle im Gegensatz zu dir übrigens. Ich habe mal geguckt, du hast irgendwie 2021 5 Videos hochgeladen und danach nie wieder
was gemacht. Ja, ich bin nicht auf TikTok, Sarah. Ja, ich weiß, Mann. Ich weiß.
Du bist da noch, du existierst da.
Ja, was
könnt
soll
ihr bitte
ich dir
alle mal Lena Kupke auf TikTok folgen?
Nee, weil ich sag dir das ganz ehrlich, ich wollte das schon unzählige Male löschen, aber ich finde das Passwort nicht mehr und auch nicht die E-Mail-Adresse, mit der ich mich da registriert habe. Also es ist wirklich so richtig peinlich, ja.
Oh
nee,
nein.
Ich beschränke mich da ganz auf Instagram. Nee, alles gut, ist ja witzig. Also da ist auch nicht so, wofür ich mich schäme. Und ich denke mir, das ist einfach ein toter Kanal, also den kann man den auch ganz eliminieren. Aber ja, nee, also du hast so interessante Sachen gesagt, weil einmal das die Jugend ja eigentlich immer eher links war. Ich glaube, die Jugend war vor allen Dingen immer gegen die Älteren. Und wenn die Älteren vielleicht in der Tendenz eher links sind, dann sind die halt rechts. Also ich glaube, das ist gar nicht immer, dass die Jugend unbedingt, sondern die ist erstmal dagegen, was die Generation davor macht. Und ja auch natürlich eine totale Wut, weil die Generationen davor haben es ja auch verbockt. Also die löffeln ja das aus. Also es gab ja einfach diese Wohlstand-Generation, die so wie die Made im Speck saßen. Also das könnte auch eine Gegenbewegung sein. Und dann finde ich, dass mich hat das natürlich diese Studie auch total verwundert, weil ich auch denke, was ist denn mit euren Freunden und Freundinnen? Die sind ja jetzt vielleicht auch nicht alle Familie Müller aus, keine Ahnung, ne? Also man kann doch nicht dann gegen die Freundinnen schießen. Das finde ich befremdlich. Deswegen hat mich interessiert, wo wurde diese Umfrage gemacht? Und das andere ist, glaube ich, dass es so ein Extrem gibt. Und das war ja auch in dem Artikel zu der Studie, dass es eben dieses einmal Ohnmachtsgefühl gibt und ich bin einfach nur erschöpft und platt. Und dann habe ich daraus gefolgert, will einfache Antworten und habe auch eine Wut. Und die muss ja auch kanalisiert werden. Und AfD kanalisiert ja Wut total gut. Das ist ja ein Ventil. Weil man merkt, okay, ich kann nichts machen, alles ist scheiße. Und dann kommen die mit mir Wut. Und dann denke ich, ja krass, ich gehe jetzt nicht zum Sport und renne mich da aus, sondern die zeigen mir den Übeltäter, die Übeltäterin. Und da kann ich dieses Gefühl loswerden. Das ist so ein Ventil. Und die anderen gehen ja so, hey, die Welt, die geht unter und dann führt das zu einem Aktivismus, zum Beispiel Fridays for Future. Nicht jeder Mensch hat ja dann praktisch diese Ressource oder Kapazität, sich da so zu engagieren. Und ich glaube, das ist so ein Ding bei der Jugend, dass du das Gefühl hast, entweder oder. Und wir zum Beispiel, es war ja gar kein Problem, sich einfach komplett rauszuhalten. Ich sage nicht, das war nicht richtig, ne? Aber das war ja in den Generationen über uns und auch in unserer Generation irgendwie, also gar nicht, meine Eltern sind zum Beispiel auch viel auf Demos gegangen, aber so in unserer Generation konnte man, gerade die 90er Hedonismus, man konnte sich ja irgendwie so schön kuschelig zurückhalten und diese Option gibt es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, also das mit der, das was du zuerst gesagt hast gerade, dass es eine Gegenreaktion auf die ältere Generation ist, das klingt logisch und stimmig. Ich finde es aber ein bisschen eine steile These im Moment, dass die ältere Generation links sei. Also aktuell ist es natürlich so, dass die Ampel von allen, die rechts sind, als links wahrgenommen wird, obwohl, also weil die Grünen da drin sind, muss man mal so sagen. Einfach nur, weil die Grünen da drin sind, wird sie ja auch sehr gerne so dargestellt. Dass die FDP eine durchaus, obwohl sie ja gar nicht so viele Stimmen bekommen hat, eine sehr starke Kraft in dieser Koalition ist, das wird dann manchmal so ein bisschen außen vor gelassen. Und ich meine, die FDP ist nun nicht rechts, aber sie ist nun auch wirklich nicht links, ne?
Ja.
Aber kaum sind die ja im Amt, sind die Umfragen, also aktuell sind CDU, CSU halt schon wieder bei um die oder über 30%. Das heißt, also zu sagen jetzt, also insgesamt natürlich, da fallen auch die Jungen drunter, das will ich gar nicht verhehlen, aber es ist ja jetzt nicht so, als seien die Alten links und deswegen werden die Jungen rechts. Also da würde ich dir, glaube ich, nicht zustimmen.
Ja, nee, du hast total recht. Also man muss da differenzieren. Ich meinte auch, also man kann ja auch, also wenn ich sage die Generation, von wem redet man überhaupt, ne? Es gibt ja die ältere Generation, da gibt es ja auch viele, also es gibt in allen Generationen rechte WählerInnen, deswegen ist die Situation so, wie sie ist. So, das ist ja ein Fakt. Ich meinte damit, ich kenne schon viele nicht aus dem direkten, aber aus dem entfernten Bekanntenkreis, wo die Eltern so, ja wirklich so, sag ich so, Althippies sind oder so, und die würde ich schon als links bezeichnen, ne? Das sind so die klassischen, die sind mit den Grünen so groß geworden, haben die gewählt, wählen die vielleicht bis heute, die gibt es ja, diese Generation, und da gibt es schon, wenn es auch Konflikte in der Familie gibt es schon eine junge Generation, die dann sagt, einfach um zu schocken, um mich abzugrenzen, und meine Art der Rebellion ist jetzt AfD. Wie viele das jetzt sind, weiß ich nicht, aber ich habe vereinzelt schon das sehr, sehr oft gehört als so Schock-Dings. Ich glaube nicht, dass das auf alle zutrifft, aber das meinte, darauf habe ich mich so gerade bezogen, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
Ja, nee, das verstehe ich. Also das glaube ich auch, dass es das gibt, aber ich glaube einfach, wenn man sich die aktuellen Wahlumfragen anschaut und die Stimmung im Land ein bisschen anschaut, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es das erklärt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die große Masse ist. Weißt du, dafür sind einfach die Grünen zu unbeliebt im Moment. Ne? Also
das ist so schade.
Das allein kann ich sagen. Was ich auch interessant finde, ist, dass deine Erklärung sehr der Erklärung ähnelt, die auch für die ältere Generation oder insgesamt für AfD-Wählerinnen und Wähler immer wieder gefunden wird und die sicherlich auch nicht ganz falsch ist, nämlich gar nicht von Rassismus auszugehen, sondern zu sagen, es ist Wut, es ist Protest.
Und es ist aber Fakt, es ist Rassismus, es ist ganz klarer Rassismus.
Ja, aber das ist bis jetzt quasi in unserem Gespräch noch nicht aufgekommen. Also wir haben uns noch nicht die Frage gestellt bis jetzt, wir haben auch erst ein paar Minuten drüber gesprochen, ne? Aber wir haben uns bis jetzt noch nicht die Frage gestellt, sind das alles Rassistinnen und Rassisten? Die jungen Leute.
Auf jeden Fall.
Wir sind erstmal davon ausgegangen, kann ja nicht sein.
Ja, das stimmt. Wenn man auch so erschrocken ist und das natürlich auch, ja, das ist natürlich irgendwie eine vernichtende Aussage, muss man ja ganz klar so sagen. Aber es war ja auch in diesem Artikel zu der Studie, und das wurde ja auch gerade in deinen Einspielern gesagt, diese Angst vor Armut, und da stand im Artikel auch irgendwas vor Flüchtlingszuströmen und so. Und da mache ich natürlich komplett direkt zu. Und das ist da muss man nicht drum herumreden, das sind Nazis, das ist ultrarassistisch. Und das meine ich auch, als ich vorhin gesagt habe, ich kann das gar nicht verstehen, weil du hast doch auch FreundInnen, die nicht Familie Müller sind. Also weißt du, da habe ich gar keine Brücke gefunden, wie ich mir das erklären kann, wie man das dann zusammenkriegt. Weil, also wenn ich allein meinen Freundeskreis angucke oder meine Nachbarschaft, also wo machst du dann Stopp? Weißt du, wenn dein Feindbild ja so groß ist, dann kannst du dich ja gar nicht freundschaftlich in der Welt bewegen und kannst ja gar keine sozialen Kontakte haben. Also das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Oder ja.
Ja, ich glaube, Menschen, die AfD wählen, die können das ja sowieso oder wählen wollen, können das ja ohnehin nur tun, wenn sie gewisse Dinge ausblenden. Zum Beispiel auch egoistische Dinge. Also dass die AfD einfach eine furchtbare Sozialpolitik machen würde, wenn sie denn dürfte, zum Beispiel. Ne? Also, dass die meisten Leute, die AfD-affin sind, auch überhaupt gar nicht von der AfD selber profitieren würden. Also, da wählen einfach ganz viele Leute eine Partei, die ihr eigenes Leben schlechter machen. Neben dem Ganzen, also man muss sozusagen gar nicht auf der Ebene der Menschlichkeit argumentieren, sondern man könnte sogar auf der Ebene des Egoismus argumentieren. Und trotzdem, es gab doch mal so eine Kampagne, ich weiß nicht, ob die einen Namen hatte und wenn ja, wie dieser Name war, aber wo sie immer so Fotos von Leuten gepostet haben und dann so, ich habe die AfD aus Wut gewählt, aber jetzt habe ich keine Rente mehr, blöd gesagt, ne? Irgendwie sowas sinngemäß. Und das ist natürlich auch von den ganzen AfD-Fans einfach nur auseinandergenommen worden. Also jetzt nicht argumentativ, sondern nur so, Kampagne, weiß ich nicht. Also da herrscht ja keine große Empfänglichkeit für Argumente. Das heißt, insofern ist es ja fast schon wieder stimmig, in Anführungszeichen. Wenn du die AfD sowieso nur wählen kannst, wenn du Dinge ausblendest, dann kannst du natürlich auch ausblenden, dass dein bester Kumpel davon betroffen wäre.
Aber geht das wirklich, Sarah? Weißt du, das eine ist so abstrakt. Also ich frage mich wirklich, wie das echt so im Alltag geht. Ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, weil das eine ist ja so, okay, was gibt es dann für mich für Konsequenzen? Aber das ist ja erstmal nicht greifbar. Das ist ja noch in der Zukunft und etwas abstrakt. Aber mein bester Freund, der ist ja ganz greifbar. Und wie schafft man denn das? Also ich kann mir das nicht vorstellen oder erklären.
Ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich finde, das spielt sich auf einer ähnlichen Ebene ab. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt, wenn es dir, sagen wir mal, finanziell nicht gut geht, dann die AfD zu wählen, ist halt genauso absurd. Du kannst einfach sehen, es wird dir dadurch höchstens schlechter gehen und du machst es trotzdem. Dann kannst du auch deinen besten Kumpel angucken und nicht verstehen, dass es dem einfach faktisch schlechter gehen wird, wenn die AfD an die Macht kommt. Aber ich kann beides nicht nachvollziehen. Also es ist nicht so, als würde ich das eine mit dem anderen erklären wollen, sondern es ist sozusagen beides gleich unerklärlich für mich. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diese TikTok-Geschichte kommen, weil ich finde das ganz spannend, dass alle so sagen, hey, wir müssen TikTok jetzt wieder und jetzt erst recht und so. Weil ich würde gerne wissen, ob du da optimistisch bist, weil ich es nicht bin. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Algorithmus allgemein, aber gerade bei TikTok, der funktioniert ja absolut über Emotionalität, das hast du ja gerade schon gesagt. Und gerade TikTok funktioniert halt über Kürze und Schnelligkeit, sprich über Verkürzung. Du kannst die Komplexität der Welt nicht auf TikTok darstellen. Und ich habe das Gefühl, das ist gar keine gute Plattform, um das zu versuchen, weil sie eben nicht so funktioniert. Wenn sich Maximilian Krah, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, dahinstellt und sagt, ja, du musst gegen links und gegen die Grünen und dann kriegst du eine Frau ab oder was weiß ich, was der da so für Sachen sagt. Das funktioniert halt, weil es so einfach und so unfassbar dumm, muss man dazu sagen, auch ist. Mhm. Also es ist auch schlau, weil der Mann ist ja schlauer als seine Worte, ne? Aber das funktioniert. Und wenn du dich jetzt aber dahinstellen würdest und sagen würdest, ja, hör zu, also es ist alles ein bisschen, das sind die Zusammenhänge und es ist ein bisschen komplex und wir müssen natürlich jetzt einen Kompromiss finden, weil man beides ein bisschen abwägen muss, weil wir ja irgendwie zwischen Menschlichkeit und Pragmatismus auch irgendwie einen Mittelweg finden, weil so, also das funktioniert halt auf TikTok vielleicht schwieriger.
Ja, das meinte ich, als wir über die Studie eingangs gesprochen haben, habe ich ja auch gesagt, ein Punkt ist auch Vereinfachung. Und das habe ich genau darauf bezogen, dass in diesen Reels ist das halt ultra vereinfacht und natürlich natürlich dumm, wie du sagst, ne? Und ich glaube auch, dass, also nicht ich glaube, sondern einfach TikTok ist halt kein politisches Medium, dass Politik in der Komplexität angemessen erklären kann. Das ist einfach so. Die Frage ist nur, das hattest du ja auch zitiert und ich finde das auch interessant, so hat man TikTok irgendwie rechts überlassen, ne? Und ich finde das irgendwie, das stimmt, TikTok, es ist nicht unterhaltsam oder nicht clickable oder wie sagt man, es wird wahrscheinlich nicht viral gehen, wenn du da so einen sachlichen Vortrag, der alles absolut richtig und mit in der ganzen Fülle erklärt. So, weil der Algorithmus will das einfach nicht. So. Jetzt ist aber die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Ist die Konsequenz daraus, dass andere Parteien sich da komplett zurückziehen oder gibt es da auch einen Weg? Also ich habe jetzt auch für mich selber keine Antwort, ne? Weil man muss sich natürlich, das Problem ist, man muss sich natürlich diesem Algorithmus, und ich meine, TikTok ist auch eine chinesische Plattform, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, ne? Muss man sich dem Algorithmus unterwerfen und das auf Kosten von Komplexität. Das ist dann einfach ein Deal, den man machen muss, wenn man das möchte.
Es ist ein schwieriges, ich bin beruhigt, dass du sagst, du hast auch nicht die Antwort, weil ich habe sie auch nicht. Und Komplexität runterfahren, also man kann natürlich Dinge durchaus irgendwie griffig auf den Punkt bringen, ohne sie zu verfälschen, im besten Fall. Das ist aber eine gar nicht so leichte Aufgabe, weil es ja meist nicht einfach ist. Und wenn man jetzt sagt, ja, okay, dann fahren wir auch die Komplexität runter. Dafür argumentieren wir aber in Anführungszeichen, es sind viele Anführungszeichen in diesem Podcast, für die andere Seite, dann sorge ich mich ja sofort wieder um die Debattenkultur, weil ich denke, es geht ja nicht darum, dass die eine Seite und die andere Seite, wenn es die denn so in dem Maß überhaupt gibt, sagen wir jetzt mal die demokratische und die antidemokratische Seite, dass die auf demselben Niveau für ihre Sache argumentieren, weil dann haben wir eine furchtbare, also dann müssten ja quasi beide Seiten im schlimmsten Fall von Lügen und Vereinfachung geprägt sein.
Das ist die interessante Frage, aber ich glaube, das sind auch zwei Punkte, weil es müsste eigentlich auch, also Debattenkultur gelehrt werden und das kann TikTok einfach nicht bieten und eigentlich wäre das richtig gut, das irgendwie als Schulfach, genauso wie Fake News und einfach das beizubringen. Also das ist wenn man studiert, dann lernt man das als Quellenkritik. Das ist ganz klassische Quellenkritik und das ist eigentlich so ein Versäumnis. Das muss eigentlich stattfinden, weil sonst kann man das ja gar nicht als jetzt, ich bin 14 Jahre alt und sitze in meinem Kinderzimmer, was weiß ich denn von Quellenkritik? Also, dass man da Kindern das wirklich beibringt, was ist so ein richtiger Konsum und worauf muss man achten? Ich glaube, das wäre wichtig. Und dann ist die interessante Frage, und das kann ich auch nicht beantworten, gäbe es eine Möglichkeit, virale Reels zu kreieren mit demokratischen Inhalten? Gibt es diese Möglichkeit? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir dafür auch zu alt. Also nein, wirklich, weil da muss man ja auch Social Media richtig gut verstehen, weißt du, und so auch ganz anders denken, als wir das jetzt tun. Also ich fände das einfach so, mich würde das wirklich interessieren, ob das möglich ist und das ohne das, was du gerade so im Worst Case beschrieben hast, dass das irgendwie Falschaussagen sind. Ich fände das wirklich eine Herausforderung, ob das möglich wäre, dass du praktisch vielleicht einfach nur so ein Mini teilnimmst, der aber trotzdem nicht dann irgendwas anderes verleugnet oder ignoriert. I don't know, das ist so richtig tief. Wie gesagt, ich bin selber gar nicht bei TikTok. Ich bin da echt die falsche Ansprechpartnerin, aber ich fände das spannend, ob das möglich wäre. Plus eine Bildung.
Ja, genau. Also da sind wir nämlich wieder bei dem, was ich vorhin auch meinte, ne? Bessere politische Bildung und Medienkompetenz lehren. Das sind, glaube ich, wirklich zwei Dinge. Ob das klappt, wirklich virale Videos zu machen, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich bin jetzt aber auch noch nicht so lang auch wieder auf TikTok, aber nicht mit großer Reichweite, vor allem im Vergleich zu den ganzen anderen Plattformen. Aber ich glaube nicht, dass jemals ein Video von mir da wirklich viral gehen wird. Außer, also die dann wirklich sehr viel mehr Reichweite bekommen, sind tatsächlich zum Beispiel die AfD kritisieren oder so, ne?
Ah,
weil
ja,
sich
krass,
darüber dann wieder Leute
mal,
aufregen oder so. Ja, aber, auch nicht, also ich werde vermutlich Maximilian Krah dann nicht schlagen, was Reichweite angeht, weil ich das natürlich schon versuche, irgendwie auf den Punkt zu bringen und so, aber weil ich ja zugleich es mir immer sehr wichtig ist, die Komplexität nicht rauszulassen. So. Aber genau, also ob das klappt, ist eine interessante Frage. Aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir unbedingt der AfD applaudieren sollten.
Klatschen vom Balkon.
Und dieser Applaus gilt Maximilian Krah.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Maximilian Krah bedanken, dass er gesagt hat, es soll heute nicht bei diesem Auftakt um Krah gehen. Hier geht es heute um die AfD.
Ich möchte mich auch bei Krah bedanken. Wer Tino Chrupalla eine Freude macht, macht auch mir eine Freude. Das war ja nämlich beim Auftakt des EU-Wahlkampfes in Donaueschingen, wo Maximilian Krah nicht zugegen war. Es gibt Vorwürfe, alle haben es, glaube ich, mitbekommen, gegen den AfD-Politiker Peter Bistron, Zahlungen aus Russland entgegengenommen zu haben. Ein Mitarbeiter von EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, ist wegen Spionageverdacht für China festgenommen worden. Was schließen wir daraus? Es gibt eine Verleumdungskampagne gegen die AfD, stimmt's?
Ja, die sind natürlich unschuldig und Maximilian Krah hat damit nichts zu tun. Also nein, also genau, es gibt doch einfach auch, also ich meine, der Typ, dieser G, der sitzt doch jetzt auch in Untersuchungshaft und es gibt doch ganz viele, ich sag mal so, Beobachtungen über Kontakte. Wenn man sich das durchliest, das ist immer so, ich denke da wirklich so an so ein Kind, das so Schokolade nimmt und dann wird es erwischt und sagt, nee, habe ich gar nicht genommen und dann sagt es, nee, es war gar keine Schokolade. Also es ist halt einfach alles ein bisschen grotesk.
Oder weißt du, was das Kind auch sagt? Das Kind sagt, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Das hat Maximilian Krah, der hat es wirklich gebracht. Er hat ganz kurz diese Zwangswahlkampfpause gemacht. Und jetzt ist er in Dresden aber schon wieder aufgetreten und hat da wirklich gesagt, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Und er hat gesagt, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Was ich einen super schönen Satz finde aus dem Mund dieses Kindes mit der Schokolade. Nein, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Es ist so, so krass. Und die kommen halt damit durch. Also, ne? Also es ist jetzt einfach, die Frage ist, also ich finde ja, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig schockiert. Also ich bin schockiert, aber nicht so wahnsinnig überrascht, ne? Weil ich denke, ich erwarte jetzt natürlich auch nicht, Gott weiß was von der AfD. Aber ich finde ja mal ganz spannend, was das dann mit der Wähler- und Wählerinnenschaft macht, ne? Also sind die jetzt schockiert oder suchen die wieder irgendeinen Twist so? Und ja, sie sind im Moment natürlich bei Verleumdungskampagne.
Ja, und das finde ich nämlich auch interessant, weil man könnte ja sagen, okay, da bröckelt eine Glaubwürdigkeit auch für die Wählerschaft, dass die sagen, okay, wow, wir verlieren jetzt Stimmen, weil das ist ja einfach gar nicht glaubwürdig, das ist ja einfach nur peinlich, was da gerade passiert. Aber stattdessen schaffen die das, das ist wirklich wie so einer toxischen Beziehung, das ist so Gaslighting, alles umzudrehen und alles ist immer, okay, uns will jemand was Böses und sie gewinnen sogar noch WählerInnen, weil das in dieses Wutkonto und alle, wir verschwören uns gegen alle anderen und wir gegen den Rest der Welt und alles, was uns vorgeworfen stimmt, nicht einzahlt. Und das ist einfach unbegreiflich, wenn man das beobachtet.
Das ist nämlich genau dieser Satz, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Es ist so krass. Es ist so.
Ja, das wird als persönliches, das ist wirklich, als wenn man mit so, weiß nicht, kennst du so Leute, die so ganz ignorant sind und auch so Wutanfälle haben? Ich hatte das schon mal leider im beruflichen Kontext und da war das genauso, es wird so, man redet sich so in Rage und egal, was man sagt, wird so umgedreht, wo du merkst, ah, du kriegst das gar keinen Kontakt mehr zur Realität oder zu dem Absender oder der Absenderin.
Ja, ich meine, Herr Krah macht das natürlich alles aus Berechnung und es ist auch, muss man zugeben, eine relativ leichte Aufgabe, wenn man skrupellos ist. Ne? Also ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt in der Situation von Herrn Krah wäre und irgendwie klar wäre, oh, in meinem Büro hat einfach jemand möglicherweise recht wahrscheinlich für China spioniert und es ist alles total dramatisch und so. Ich könnte mich nicht auf eine Bühne stellen und sagen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Ich würde das nicht bringen, weil ich müsste, glaube ich, lachen dabei, weißt du?
Und der hat ja, aber deswegen bist du keine Politikerin.
Also. Vor allem keine der AfD. Also das ist, man muss auch ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von dem Großteil der Leute, die da so in der Politik rumlaufen, ne? Aber es gibt da ja durchaus Abstufungen. Aber ich finde, glaube ich, was ich tatsächlich den fast noch dramatischeren Satz finde, ist, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Was für ein absolut dramatischer Satz in einer Demokratie. Weil wenn du in der Demokratie in einer Machtposition bist oder eine anstrebst, dann ist dich erklären müssen ein fundamentaler Teil deines beruflichen Daseins. Also du bist die ganze Zeit, ne? Also du hast deine Wahlperiode, in der du natürlich nicht für jeden kleinen Schritt immer wieder das Volk fragen musst und so, klar, so, deswegen haben wir eine repräsentative Demokratie. Aber insgesamt ist die Grundidee natürlich, dass du dich erklären musst. Ja, ich habe gerade gehört, dass du nimmst dein Zimmer auseinander.
Nee, ich habe tatsächlich was gegoogelt, weil mich dieses Zitat von ihm, es gab irgendwann mal einen Politiker, der hat nämlich das groß gemacht, dieses Zuhause ist ein Ort, an dem man doof oder dumm sein kann. Und das kam aus einem ganz anderen Kontext. Und ich habe das gerade gegoogelt, weil mich interessiert hat, von welchem Politiker das war. Das ist wirklich schon ganz lange her. Und ob er sich darauf beruht und das jetzt einfach so ein bisschen modifiziert hat und jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet. Sorry, das musste ich gerade googeln. Ich habe es aber leider nicht gefunden.
Ich glaube, das erste Zitat, das kommt wahnsinnig auf den Kontext an. Ne? Zu Hause ist da, wo man dumm sein kann.
Aber du hast völlig recht. Das ist einfach ein Politiker, der Mann. Also, ne? Und das kannst du nicht sagen, weil das greift einfach die Demokratie im Kern an. Punkt.
Ich finde das fast schon ein gutes Schlusswort. Es kommt so plötzlich jetzt. Ne? Aber es ist das fasst es zusammen. Es greift so viel, was sie tun, so viel, was sie sagen, greift die Demokratie im Kern an. Und ich bin, um nochmal auf unser erstes Thema sozusagen zurückzukommen mit der, oder unser zweites, weil wir haben vorher ein bisschen über Lokalpatriotismus gesprochen, ne? Aber diese Frage nach der Jugend, ich fand es ja immer schon so ein bisschen, so ein bisschen gruselig fast schon, dass die Jugend allgemein so hochstilisiert wurde als schlauer als die Älteren und so, durch Fridays for Future unter anderem. Ne? Weil ich meine, Fridays for Future ist eine wahnsinnig beeindruckende Bewegung und ich finde das ganz toll, dass die entstanden ist und dass es die gibt. aber das kann ja nicht stimmen. Also es kann ja nicht stimmen, dass alle 20-Jährigen schlauer als alle 60-Jährigen sind. Und ehrlich gesagt kann es auch nicht stimmen, dass die im Schnitt schlauer als die 60-Jährigen sind. Das, so kann es ja nicht sein. Und trotzdem merke ich, dass ich durch diese Studie jetzt ein bisschen enttäuscht bin von der jungen Generation, weil das so unfassbar deprimierend ist.
Ja, aber das finde ich ganz traurig, dass du das sagst. Weil ich kann das total verstehen, aber deswegen habe ich auch am Anfang so, ja, okay, es haben 2000 Leute mitgenommen und ich will das jetzt auch nicht irgendwie entkräften, das kann ich ja auch gar nicht. Aber ich finde, da rauszugehen, und ich hatte das ja auch, Sarah, oder ich habe das ja auch, ne? Aber ich möchte das irgendwie für mich selber nicht zulassen, weil das so, ich kann das einfach irgendwie nicht akzeptieren und nicht zulassen, und ich dann gleichzeitig auch denke, und auch wie du sagst, Fridays for Future ist so eine große, so eine Riesenbewegung. Das sind auch mehr als 2000 Leute. Und das gibt es eben auch. Und die Frage ist immer, was bildet so eine Studie ab und was nicht? Ja, die gibt es, aber ich bin nicht enttäuscht von der Jugend, weil ich glaube, ich dafür auch, keine Ahnung, zu hoffnungsvoll bin oder zu optimistisch, oder vielleicht kann man es auch böse sagen als schönreden. Aber ich denke, es gibt ja jetzt auch, es ist auch nicht ganz vollständig, weil da müsstest du auch eine Studie jetzt von, keine Ahnung, 52 bis 65 machen und die dagegen halten. Und dann könnte man sprechen, dann könnte man sagen, okay, was ist hier die Basis? Aber jetzt nimmt man nur eine Studie mit jungen Leuten, mit 2000 Leuten, und da bin ich einfach irgendwie vorsichtig.
Ja.
Und ich denke auch so, wenn wir auch nochmal darüber sprechen mit so TikTok und so, dass das natürlich einfach, also das ist einfach eine Realität, dass das konsumiert wird und gerade in der Altersklasse. Und es gibt ja auch Luisa Neubauer, die gute Videos macht, und die funktionieren auch. Also ich hätte irgendwie eher ein Vertrauen in diese Generation, dass das irgendwie mitwächst und dass irgendwie so eine Medienkompetenz auch hoffentlich noch kommt und entsteht und es gute Videos gibt und es auch Politik auch verstanden wird als das, was es ist, und eben keine TikTok-Reels, sondern dass das einfach nur so ein kleiner Mini-Ausschnitt ist, wie so ein Teaser für irgendwas und mehr nicht. Und ich will nicht enttäuscht sein von der Generation. Ich glaube, das ist so mein Abschluss.
Ja, das ist auch richtig. Also ich würde dir nicht unbedingt zustimmen bei dem, also ich würde mich nicht gerne darauf verlassen, dass die Studienergebnisse anzweifelbar sind, weil ich glaube, damit machen wir es uns dann vielleicht zu einfach, weil meist gelten Studien ja als repräsentativ, sobald irgendwie, ich glaube, 1000 Leute befragt werden. Es sind jetzt 2000. Also wenn wir jetzt mal kurz davon ausgehen, dass sie das halbwegs, ihre Sache halbwegs gut gemacht haben. Wobei ich natürlich auch finde, jetzt dieser Zeitraum, in dem diese Studien gemacht wurden, das war jetzt, glaube ich, die siebte seit 2020, der ist halt wirklich nicht so repräsentativ. Also darüber kann man reden, aber ich will mich darauf nicht verlassen. Aber der andere Teil, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Ich habe das, glaube ich, gerade nicht gut formuliert. Ich wollte nur sagen, als Fridays for Future groß wurde, wollte ich mich so ein bisschen dagegen wehren, zu sagen, das ist jetzt die Generation, die sind besser und wow und wuh und so. Und erwische mich trotzdem selber dabei, dass ich jetzt denke, was, die Jugend ist gar nicht viel schlauer als alle anderen? Also weißt du, dass ich mich bei dieser Verallgemeinerung, die ich mir im Positiven nicht zugestehen wollte, jetzt im Negativen selbst, dass ich mich darin erwische. Das bedeutet ja nicht, dass ich das gut finde.
Ne? Ja, nee, ich finde das voll interessant, weil ich finde, das ist der Bogen zu unserem Anfang, weil wir gesagt haben, ah ja, wir fühlen uns irgendwie nicht so zugehörig beim Lokalpatriotismus. Aber jetzt, wenn man dich so hört, denkt man fast, ah krass, aber du hast dieses Identifikationspotenzial mit deiner Generation, weil du sprichst immer, ich bin die, die sind die und die Alten sind die und die sind gegeneinander. Und es ist ja auch ein Fakt, ne? Also ich bin eine Generation, die sind eine Generation. Das sind ja Fakten, wie ich wohne in Köln oder ich wohne in Berlin. Ah, okay, ich habe das so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, weil ich das so.
Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt, aber ich will nicht, ich sage ja eben nicht, dass die Generationen gegeneinander sind. Aber es wurde gerade bei Fridays for Future, wurde immer so große, von sehr vielen Menschen, wurden immer so große Hoffnungen in die junge Generation gesetzt. Und
ja,
natürlich nicht zu Unrecht, so ist ja toll, die Bewegung ist toll, das Anliegen ist richtig. Ich habe immer dazu gesagt, es ist natürlich für die junge Generation auch ein egoistisches Anliegen im Gegensatz zur alten Generation. Ne? Also für die ältere Generation, vor allem die sehr alte Generation, ist ja die Sache mit dem Klimawandel oder mit dem Bekämpfen des Klimawandels was eher Altruistisches, außer sie denken wirklich an ihre eigenen Kinder und Enkel, aber so insgesamt. Ja, genau. Und für die junge Generation ist es ja ihr eigenes Anliegen, weil sie ja auch noch ein bisschen hier leben wollen auf dem Planeten. Aber da wurde sozusagen diese junge Generation immer als so toll dargestellt, was ich so ein bisschen kritisch sehe manchmal. Und jetzt habe ich mich einfach bei dieser Studie, also ich habe es gelesen und ich war schockiert. Darauf kommt es eigentlich.
Ja,
aber das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, die Generationen seien gegeneinander. Also das weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Wenn, dann wollte ich es nicht sagen.
Es ist, ich glaube, ich bin da drauf gekommen, weil du gesagt hast, die Jungen sind, also du hast ja eigentlich nur zitiert, das war ja auch gar nicht deine Meinung, ne, sondern dass man gesagt hat, die Jungen sind besser. Ich habe das eher auch gerade am Anfang von Fridays for Future und gerade dann auch, wenn es jetzt weitergeht mit den KlimakleberInnen, erlebt, dass man das eigentlich so belacht hat oder sich drüber lustig gemacht hat. Deswegen finde ich deine Quelle viel schöner, dass man gesagt hat, die sind besser. Aber ich glaube, das nutzt eigentlich ja alles gar nicht. Das ist ja so ein Einordnen, okay, die machen es besser, die sind schlauer, die sind dümmer. Das ist ja irgendwie alles Quatsch. Also ich glaube, weißt du, weil das ist ja eine Realität und die Frage ist, wie geht man damit um? Es gab immer Leute, die sich engagiert haben. Es gab immer auch die Demos, auch wenn du dir überlegst, gegen eine Atomenergie gab es ja ganz, ganz große Demos. Also ich weiß, dass mein Vater hat statt Hoppe, Hoppe, Reiter, Hopp, 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 Atomraketen, Stopp mit mir gespielt. So, also das ist halt die Generation. Und ich glaube nochmal auf deine Studie, ja klar, das war jetzt Ausgang für die Podcast-Folge und die hat natürlich eine Aussagekraft, weil über 1000 Leute, aber auch da muss man sagen, deswegen wäre es super, würde mich wirklich privat interessieren, was waren das genau für Fragen, weil das dann auch nochmal eine andere Aussagekraft hat und man nochmal so einen anderen Einblick hat.
Ja, wir haben es jetzt alles einmal besprochen und vielleicht ist das ja die Hausaufgabe für alle, diese genauen Fragen einmal rauszufinden und nachzulesen, weil ich fände es auch interessant. Aber damit kommen wir im Grunde zum Ende dieser Folge. Aber das war es noch nicht ganz, denn es gibt natürlich wie jedes Mal eine etwas längere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Ich kann euch schon sagen, dass diese längere Version beinhaltet, dass wir beide uns zu einem Werfen- und Fangen-Date verabreden. Also wenn ihr das hören möchtet, dann tut das. Wenn ihr aber jetzt schon genug gehört habt, dann war es das doch für heute. Ihr dürft uns wie immer per Mail loben, indem ihr an die E-Mail-Adresse bosettiswoche@ndr.de schreibt. Kritisieren dürft ihr uns wie immer nicht, indem ihr an die E-Mail-Adresse bosettiswoche@ndr.de schreibt. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Und nicht nur Podcasts, sondern auch Hörspiele. Zum Beispiel gibt es den 6-teiligen Thriller. Ich habe den ganzen Tag schon Angst davor, dieses Wort öffentlich auszusprechen. Thriller. Der heißt Am Schlick. Der spielt im Hafenmilieu in Mecklenburg-Vorpommern und beschäftigt sich mit der Frage ostdeutscher Identität. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Hier geht es am Freitag in 2 Wochen weiter. Vielen Dank, dass du da warst, Lena. Wir treffen uns bald. Wir machen jetzt gleich ein Date
aus. Vielen Dank. Es war sehr schön. Ja, freue ich mich.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, alle 2 Wochen neu.